Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Live von der Frankfurter Buchmesse mit Ruth Fühner. Guten Tag. Bevor ich Ihnen verrate, wer meine beiden Gäste heute sind im gläsernen Studio der ARD auf der Messe, erlaube ich mir, Ihnen so ein kleines bisschen vorzuplaudern aus dem Nähkästchen einer Radiomacherin. Sie ahnen ja gar nicht, wie schwer das ist, am Buchmessenmittwoch überhaupt jemanden hierher zu kriegen. Die meisten Autoren und Autorinnen reisen erst mal an und wenn die aus Berlin oder München oder Hamburg kommen, dann brauchen sie ja mindestens 4 Stunden. So früh steht kaum einer freiwillig auf, um 12 Uhr hier zu sein. Daran können Sie ermessen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel Glück ich gehabt habe, dass ausgerechnet die beiden Autoren meiner Lieblingsbücher dieses Herbstes, übrigens beide auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis gewesen, dass die also in der näheren Umgebung ansässig sind. Und ich freue mich sehr, im Doppelkopf begrüßen zu können Martin Mosebach und Andreas Mayer. Tag, Herr Mosebach. Zumal ja beide Bücher so eine Art Heimatkunde betreiben, also sagen wir es mal ein bisschen weniger besinnlich. Sie betreiben die Erkundung sozialer Milieus, die präzise regional zu verorten sind, aber sicherlich dort darüber hinausweisen. Trotzdem sind die beiden himmelweit voneinander entfernt. Die mittelständischen Familienbande aus der Wetterau beherrschen Andreas Mayers Roman Das Zimmer, während bourgeoise Vordertaunus-Verhältnisse herrschen in Martin Mosebachs Was davor geschah. Was beide wiederum verbindet, also die Autoren, eine gewisse auch Zuneigung zum Äpfelwein, aber darüber hinaus die Bücher verbindet, das sind ihre humoristischen Züge, die mich beide dazu gebracht haben, immer wieder hell aufzulachen beim Lesen. Es sind allerdings ganz unterschiedliche Arten von Humor. Eine elegante und leicht boshafte Ironie mit einer, die einem beinahe souveränen Beobachter angehört, der sich ohne größere Schrammen aus der Affäre zieht. Das finden wir bei Martin Mosebach und bei Andreas Mayer, den sarkastischen Ingrimm des Betroffenen. Aber jetzt genug der ja immer notwendigerweise hinkenden Vergleiche. Jedes Buch verdient für sich allein vorgestellt zu werden. Und wir beginnen mit Martin Mosebach, dem Büchner-Preisträger von 2007, nach einer kleinen Einlage mit Jazz aus Äthiopien. Martin Mosebach, als ich angefangen habe, Ihren Roman Was davor geschah zu lesen, da war ich erst mal irritiert und ich wusste nicht genau, woher kommt das eigentlich. Das beginnt mit einem Hymnus auf den Gesang der Nachtigall und dachte ich aber komisch, irgendwie bringe ich dieses Buch mit einem anderen Vogel in Verbindung. Dann habe ich es zugeklappt und sehe, na klar, auf dem Umschlag ist ein Kakadu. Also ganz etwas anderes. In welchem Verhältnis, welche Rolle stehen diese beiden Vögel zueinander? Welche Rolle spielen sie in Ihrem Buch?
Ja, die Nachtigall, das ist die Frau, der Kakadu ist der Mann. Ich hatte sogar ursprünglich die Vorstellung, das Buch sollte Nachtigall und Kakadu heißen, um die Form der Liebesgeschichte, die sich darin ereignet, die Liebe zwischen einem ganz zarten, zerbrechlichen und unbewussten Wesen mit einer schönen Stimme zu einem so ein bisschen viereckigen, unanmutigen, etwas ja, also in keiner Weise jetzt irgendwie als mit Liebhaberqualitäten ausgerüsteten Mann zu charakterisieren.
Ich muss gestehen, auf diese Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, diese beiden Vögel mit den Hauptfiguren zusammenzubringen. Für mich sind das andere Spannungsverhältnisse, die sich da auftun. Also auf der einen Seite der Inbegriff von Romantik und Harmonie auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein unschönes Gekrächze und Schnabelhiebe, wo sich etwas sehr wehrt. Da das flüchtige Tier in der Natur und auf der anderen Seite der Kakadu, der uns ja auch begegnet, eben nicht nur in dieser Männergestalt, sondern auch als lebendige Skulptur sozusagen in einer Taunusvilla.
Die Rolle dieser Tiere hat eine Reihe von Funktionen. Die vielleicht die allerwichtigste ist die, das Geheimnis der Einsamkeit darzustellen. Das Leben, die Intensität des Lebens von Lebewesen, die von dem Umgang mit ihresgleichen abgeschnitten sind, dazu verurteilt sind, in vollkommener sich quasi als die einzigen und letzten ihrer Art empfinden zu müssen. Und es geht ja in diesem Buch um Liebesgeschichten überwiegend fataler Art. Also das sind ja Geschichten über eine Verbindung, aber Verbindung zwischen Menschen, selbst dann, wenn sie scheitern, doch immerhin dieser Kampf um diese Verbindung da ist und die grundiert ist durch diese Einsamkeitsstimmung. Das war für mich also der wesentliche Moment. Es kommt ja noch eine Katze vor, die auch so ein Einsamkeitstier ist, in ihrer aktiven Unabhängigkeit, jetzt nicht, weil sie gefangen ist, sondern weil sie von ihrem Wesen her keine Gesellschaft braucht und will und asozial im radikalsten Sinne des Wortes ist. Ja, es ist so eigentlich eine Behandlung, Versuch, wie musikalische Themen einzuführen, die Menschenhandlung begleiten.
Dann bleiben wir mal bei dem Kakadu. Der führt uns mitten hinein in den Hauptschauplatz dieses Romans. Das ist oder auch der Kristallisationspunkt, die Villa Hobsten. Die beiden Hobstens, Rosemarie und Bernward und ihre beiden Kinder, die führen also ein ganz offenes Haus. Da ist immer viel los. Also das ist auch wieder so ein Kontrapunkt zu diesem einsamen, ja, Kakadu, wie eine Skulptur in diesem Salon vor sich hin brütet, der Villa Hobsten. Also viel los, Sonntagsgesellschaften, offenes Haus, die ganzen Gesellschaften werden sehr umsichtig, aber auch mit deutlicher Hand gelenkt von der Hausherrin, von Rosemarie Hobsten, deren beste Freundin ihre Einrichtungsberaterin ist, so kommt es auch zu dem Kakadu. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine Bilderbuchexistenz, aber sagen wir mal, wenn da nicht der Wurm drin wäre, könnte nicht auch noch eine richtige Liebesgeschichte draus werden, würde ich mal sagen. Alte Ehen, ja, sind nicht unbedingt ein Stoff für einen Romancier. Wo sitzt die Schlange im Paradies?
Ja, es ist etwas Eigentümliches, was diese festgefügte Welt dann zum Zerfall bringt. Mit einer Notwendigkeit. Es ist ein notwendiger Zerfall. Aber den Punkt, wo der Haarriss beginnt zwischen den Menschen, den festzustellen, das ist ähnlich schwierig wie bei manchem gesprungenen Porzellan, wo man die Linie verfolgt und dann wird sie immer schwächer sichtbar. Das hat mich sehr gereizt, zu zeigen, wie in einem festgefügten Verbindung sehr frühzeitig und für alle unmerklich, auch für die Beteiligten, schon die Trennung beginnt, das Missverständnis, die Abwendung, die mangelnde Anziehung plötzlich eine immer größere Realität bekommt.
Nun ist man ja als Leserin oder Leser geneigt, diesem Riss ebenfalls nachzugehen und zu schauen, wo der Ursprung sein könnte. Für mich liegt eine Causa oder ein Grund für dieses Zerbrechen im Thema Stil. Also wir haben diesen Kakadu, wir haben diese Einrichtungsberaterin, wir haben eine Hausherrin, der es vor allem um Stilfragen zu gehen scheint, auch wenn sie da manchmal so ein bisschen daneben greift. Also ich meine, schon der eigene Name ist ja nicht so ganz stilvoll, die hopsten ja auch, ja, also von Hüpfen, Hopsen. Die beiden Kinder heißen Phoebe und Titus ist so ein bisschen daneben gelangt. Wollen Sie uns auf diese Spur locken, dass vielleicht allzu viel Stilwille zu gefährlich sein kann?
Ja, also das wird zum Verhängnis wird dieser Frau ja, dieser sehr attraktiven, strahlenden Frau, eine Überraschung, ein erotischer Überfall, mit dem sie aus einer Richtung, mit der sie eigentlich nicht gerechnet hat, von einem Mann, den sie im Grunde verachtet und den sie gar nicht mehr in ihrer Nähe zu sehen wünscht. Und dann ist sie sozusagen überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und dass da eben möglicherweise doch schon eine Attraktion gewachsen war. Ich möchte sagen, dass es mir vielleicht bei der Erzählung darauf ankam, diese wechselnden Anziehungen fast wie etwas Physikalisches aufzufassen. Wie Magnetismen, die eigentlich schon gar nicht mehr sehr viel mit Psychologie zu tun haben, sondern
Wahlverwandtschaften im goethischen Sinn?
Ja, also er hat ja dafür die große Formel gefunden, Goethe, indem er diese menschlichen Attraktionen unter chemisch und physikalischem Gesichtspunkt betrachtet hat. Psychologie fast zurückstellend und in einer tieferen Ebene, auf eine tiefere Ebene der Menschen zu geraten, in der dieses Unerklärliche, warum man einen anderen Menschen anziehend findet und sich ihm plötzlich radikal hingeben möchte und dafür alles aufs Spiel setzen möchte, dies zutiefst Unerklärliche, was sich nicht oder nur sehr, sehr vordergründig an angenehmen Eigenschaften festmachen lässt.
Passt der Mann auch überhaupt nicht
Aussehen
in den Haushalt.
Gefällt oder weil man ihn geistreich findet oder weil alles Mögliche. Aber es gibt etwas darunter, was plötzlich aus dieser Attraktion einen Zwang macht, ein absolutes Gebot wie ein Naturgesetz, was abrollt. Und das ist in diesen beiden Fällen auch natürlich geschildert. Und dadurch, dass diese ganze Geschichte ja eingekleidet ist, zusammengehalten wird, Rahmenerzählung eines Paares, was sich auch in einem ersten Moment kennengelernt hat, auch ein Liebe auf den ersten Blick Erlebnis hatte, so werfen diese Geschichten in ihrer fatalen Konsequenz natürlich auch ein Licht auf das, was diesen beiden bevorstehen wird.
Die Geschichte müssen wir uns dann erst noch ausdenken oder Sie schreiben sie vielleicht ein andermal, damit kommen wir zu dem Autor Mosebach und einem seiner vorangegangenen Bücher, nämlich Der Mond und das Mädchen, wo so eine Art Sommernachtstraummagie herrschte. Hier haben wir mal eine Winternacht mit Rodelpartie, die, glaube ich, eine ganz ähnliche Funktion hat. Die hat auch so was Magisches und ja beschleunigt die Auflösung der Verhältnisse.
Ja, sie beschleunigt sie. Sie ist dieses Eintreten in dieses gestaltlose Welt der Winternacht mit wenig Licht, aber in dem der Schnee reflektiert, die Menschen sich alle gleich werden, die Farben verschwinden und der Erzähler, der fragt sich, also der den Ablauf, diesen zwangsläufigen Ablauf der Ereignisse schildert, fragt sich in diesem Moment, ja, war es wirklich so zwangsläufig? Hätte nicht alles auch vollkommen anders kommen können? Die Winternacht suggeriert ihm, als sei das Reich der Notwendigkeit eben keines, als sei es ein Wahn, als könne die Welt auch vollkommen anders ablaufen, als sie es dann tatsächlich tut. Mhm. Und, aber das ist eine Täuschung. Also es, nach diesem Retardando, nach dieser Möglichkeit, die aufscheint als, als Fantasie, dass die Notwendigkeit doch also eben nicht das letzte Wort behält, dann beginnen die Geschichten wieder ihren eisernen Lauf zu nehmen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass er sich täuscht, der Ich-Erzähler. Ein Täuschungsfall ist zum Beispiel der, er begegnet nämlich der Tochter von Rosemarie Hobson, dieser so sehr stilbewussten Frau, schon auf der Fahrt in diese Villa im Zug und hält diese Tochter Phoebe also, dem Namen auch ganz entgegen, im Grunde für das Anhängsel einer Hartz-IV-Empfängerin. So wirkt sie auf sie. Sie haben ja immer wieder einen sehr scharfen Blick auf stilistische Feinheiten und Unterschiedlichkeiten und Selbststilisierungen. Wie kommt so eine Frau wie die Rosemarie Hobson zu so einer Tochter?
Ja, auch darüber wird ja gesprochen. Wie erstaunlich es ist sozusagen, dass dieses etwas viereckige bundesrepublikanische wohlhabende Ehepaar dann eben diese eigentümlich perfekten, aber auch etwas kühlen, etwas emotionsgehemmten, etwas berechnenden, diese selbstsicheren Kinder haben, die so eine, ja, die sich so stark in ihrem im Stil eben von ihren Eltern unterscheiden. Aber das ist ein Phänomen, was man, glaube ich, ziemlich häufig beobachten kann. Also es ist die Fremdartigkeit oder das Überraschende einer jüngeren Generation, die ohne die Unsicherheiten, ohne die Kriegserfahrungen der vorhergehenden Generationen aufgewachsen ist, in selbstverständlichem Wohlstand lebend und darüber souverän verfügend. Und da sind diese beiden Kinder, die ja dann auch schon mit ihren prächtigen Namen ausgerüstet sind, schon Hoffnungen für die Zukunft enthalten, der Eltern, die noch bodenständig Rosemarie und Bernward heißen. Und den Kindern dann eben diese smarten Namen, die mit ihrer eigenen familiären Tradition eben nichts mehr zu tun haben, geben.
Da sind wir dann aber doch bei einem Thema, wo es vielleicht ein bisschen kitzlig wird, denn Sie mögen den Begriff des Gesellschaftsromans nicht so gerne. Zumindest nicht angewendet wissen auf dieses Buch, was davor geschah,
Martin Mosebach. Ja, ich glaube, es greift zu kurz. Ich glaube, der ist wie jede Fantasie. Jede Fantasie, jeder Traum besteht aus Realitätssplittern. Wir erfinden in unseren Träumen nichts, sondern wir möblieren die Realität nur anders. Und Realität ist also auch in diesem Buch in reichem Maße vorhanden. Aber ich glaube nicht, dass die gesamte Welt eine vollständig reale ist, die ich da schildere. Ich sehe sie als eine fantastische Welt. Ich sehe sie als eine Welt eben dieser, Sie haben die Wahlverwandtschaften genannt, eben eine Welt in einem abgesteckten Raum, abgemessene Personen, die dann wie in einem Stück von Marivaux das Spiel von der Liebe und vom Zufall, so könnte das Buch auch heißen, eben in eine neue Konstellation eintreten. Es ist es ist ein klaustrophobischer Traum. Es ist eine Tragikomödie in einer auf einem Schachbrett. So, das sind mehr Assoziationen, die ich dabei habe, als ein vollständiges Bild einer Gesellschaft zu entwerfen. Wenn wir also jetzt beispielsweise sagen, der Turm von Uwe Tellkamp, das ist ein echtes großes Gesellschaftsgemälde. Das würde man wirklich also als ein großes Bild einer vorhanden gewesenen Gesellschaft bezeichnen. Und so real die einzelnen Teile da bei mir sind, so würde ich doch also sagen, man kann davon nicht ohne weiteres auf unsere Realität schließen. Mhm. Vielleicht auf seelische Realitäten, aber nicht auf soziale.
Mhm. Dazu gehört ja auch, dass Sie als Stilist immer sozusagen auch kenntlich bleiben, als Erzähler. Ihr Ehrgeiz ist es ja Richtig. Nicht zu verschwinden hinter einer angeblichen Realität.
Die Geschichte wird ja fortwährend in Frage gestellt. Das Mädchen, dem der Mann die Geschichte erzählt, sagt ja fortwährend, das kannst du doch gar nicht wissen. Wie kommst du dazu, den Leuten solche Gedanken zu unterstellen? Wie, bei dieser Szene bist du doch nie und nimmer dabei gewesen. Und so ist diese ganze Geschichte eben auch ein Lügengebäude.
Eine Passion mit offenen und verdeckten Karten.
Ja, eben. So heißt es ja dann auch eben so dieses Kartenspiel, bei dem man die Karten ordnet und Teile sind verdeckt und der richtige Kartenmensch, der Karten besessen ist, der ahnt, welche Werte unter den zugedeckten Karten liegen. Aber das sind Ahnungen, das sind zum Teil waghalsige und zum Teil unverschämte Vermutungen. Tatsächlich führt das Ganze zu einem schlüssigen Ende. Das tut es. Das hat dieser Lügner auf seiner Seite. Ist sozusagen wie beim dieses erstaunliche Phänomen, dass die Ägypter, die davon ausgingen, dass die Erde eine Scheibe ist, eben trotzdem richtige Berechnungen der Gestirne vornehmen konnten. Und so ist das hier so ähnlich auch. Also die Grundvoraussetzungen sind alle falsch und das Ergebnis ist richtig. Mhm.
Ich würde gerne noch auf meine Lieblingsfigur zu sprechen kommen. Das hat sich im Lauf der Lektüre sehr geändert, meine Vorlieben. Und am Schluss war es dann dieser unglückliche junge Mann, den keiner so recht mag, Sohn eines einflussreichen Vaters, der ihm aber nicht entfernt das Wasser reichen kann. Er ist sehr lieb und hilflos, verheiratet, leidet unter seltsamen Tagtraumbildern und dem wird in diesem Roman eine Heilung gegönnt. Eine auch wieder, würde ich sagen, magische, sehr geheimnisvolle Heilung. Dr. Mosebach, können Sie uns sagen, was hat diese Heilung bewirkt? Nein, vielleicht ein bisschen weiter ausgreifend noch. Was kann Menschen heil machen?
Ja, in diesem Fall ist es eine relativ grausame Kur, die dieser unsympathische, der Mensch, mit dem keiner was zu tun haben will, durchmachen muss. Er wird bedroht durch einen anonymen Brief und mit einer Peinlichkeit. Im Grunde ist das Ganze lächerlich, aber es ist sozusagen nochmal so ein absoluter Dolchstoß in eine sowieso schon unsichere und gedemütigte Existenz. Und es wird ihm auf einmal klar, dass ihm nichts Schlimmes mehr passieren kann, nichts Schlimmes ihm zustoßen kann, weil das Allerschlimmste, nämlich das Leben selbst, bereits eingetreten ist. Und dies schafft dann tatsächlich, also bei diesem Menschen eine Befreiung. Es ist eine in diesem Sinne bedauernswerte, tragische Befreiung auch, eine, über die der Mann selber nur teilweise glücklich sein kann, weil er seine Frau trotzdem wirklich verliert. In dem Moment, wo er ihr ein wirkliches Gegenüber sein könnte, in dem Moment, wo sie ein wirkliches Paar hätten werden können, verliert er sie. Aber er hat eine andere Ebene seiner Empfindung, seines Bewusstseins erreicht und ist deswegen auch die wirklich positive Figur des Buches und derjenige, der seinen Panzer gesprengt hat und der einen Schritt weitergekommen ist mit sich selbst.
Es kann uns nichts passieren, denn das Schlimmste, was uns zustoßen kann, dass wir leben, das hat bereits eingesetzt. Zumindest sagen wir in unseren mitteleuropäischen Breiten unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen ist das ein Satz, mit dem man, glaube ich, ein ganzes Stück weiterkommen kann. Herzlichen Dank dafür, Martin Mosebach. Was davor geschah, ist erschienen bei Hansa.
Thank you.
Äthiopik heißt die reizvolle CD mit Jazz aus den 70er Jahren in Addis Abeba, aus der wir heute mehrere Ausschnitte hören, im HR2 Doppelkopf, in HR2 Kultur. Und mein Gast ist jetzt live auf der Frankfurter Buchmesse der frisch gekürte Träger des Hugo-Ball-Preises und des Wilhelm-Raabe-Preises, Andreas Mayer. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Guten Tag und vielen Dank.
Wir reden gleich noch über diese beiden seltsamen Figuren, Preisstifterfiguren sozusagen, und was das möglicherweise über Ihr Schreiben aussagt, dass Sie in deren beiden Namen geehrt werden. Aber vielleicht erstmal zu Ihrem jüngsten Buch. In diesem Roman tritt eine Figur im Zentrum auf, die schon eine kleinere Rolle spielte in dem letzten Buch, aber immerhin auch schon dort im Titel firmierte, nämlich Onkel J., Heimatkunde. Und nun steht dieser Onkel J. im Zentrum. Ein Mann, in dessen zu Lebzeiten stets abgeschlossenem Zimmer der Ich-Erzähler, also Andreas Mayer, setze ich jetzt mal so gleich, mal gucken, ob man das darf. Also in dessen damaligem Zimmer heute Andreas Mayer schreibt und daher auch der Titel dieses Romans, Das Zimmer. Und dieser Onkel hat bei seiner Geburt, einer Zangengeburt, eine Hirnschädigung erlitten. Er lebte im großelterlichen Haus in Bad Nauheim, vom Ich-Erzähler als Kind gefürchtet, dem Jugendlichen unerträglich. Er stank wohl auch ein bisschen. Ja, und jetzt hat er Karriere gemacht als Held eines Romans. Andreas Mayer, wie ist es dazu gekommen?
Mein Onkel war in der Familie, nicht zuletzt durch seinen Kopfschaden, immer so eine Art von schwarzes Schaf. Ich komme aus einer Steinmetzfamilie, wir haben früher Grabsteine gemacht, hatten unsere Steinbrüche. Und wenn man zu unserem Familiengrab geht, sieht man, dass exakt vor seinem Tod der Grabstein bereits voll war. Und er ist der Letzte von allen, der noch in dieses Grab reinkommt und musste dadurch so eine kleine Nebenplatte bekommen. Auch das visualisiert schon, wie abgetrennt er immer von allem war. Er hat in dem Haus, in dem er gelebt hat, ein eigenes Badezimmer bekommen im Keller, damit er möglichst das normale Badezimmer nicht unbedingt mitbenutzt. Und ich habe mich irgendwann, entschlossen, es kam irgendwann dahin, dass mein Onkel mir im Schreiben als Motiv plötzlich entdeckbar wurde. Ich fing irgendwann an, über ihn zu schreiben, in kleineren Texten, und merkte, da passiert irgendwas. Plötzlich dreht sich die Figur für mich. Plötzlich wird dieses schwarze Schaf zu jemandem, den man in gewisser Weise auch über die Familie stellen kann. Und so versuchte ich mit dem Buch, ihm in gewisser Weise so ein kleines Denkmal zu setzen, die kleine Grabplatte größer zu machen als die Familiengrabplatte sozusagen, damit auch er irgendwie sein Recht hat und da war und wir das auch alle wissen.
Mhm. Welche Rolle hat dabei dieses Haus gespielt, das Haus Ihrer Großmutter, in das Sie eingezogen sind, was ich ja auch bemerkenswert finde zumindest, dass sie nach ihrem Tod erobert haben. Und nicht umsonst heißt das Buch ja Das Zimmer. Oder ist diese räumliche eher so eine Nebenspur? Aber ich denke mir, da geistert es, oder?
Ich habe in dem Haus, in dem mein Onkel gelebt hat, besser gesagt in seinem eigenen Zimmer, in den letzten 10 Jahren immer gearbeitet, meine Romane geschrieben. Und mir war klar, dass dieses Zimmer und das Haus zu einer Art Zentrum einer literarischen Sache werden soll, die sich komplett mit meiner Heimat der Wetterau auseinandersetzt, an der ich gerade arbeite. Das ist ein Zyklus von mehreren Bänden. Das wird eine Arbeitszeit über 10 Jahre etwa sein. Und dieser Kosmos soll als Zentrum dieses Zimmer und dieses Haus haben und von dort aus ins immer Größere ausschreiten.
Sie haben vorhin gesagt, er war das schwarze Schaf der Familie. Irgendwo mal lassen Sie Onkel J.'s Vater diesen Onkel einen Nichtsnutz nennen und beziehen sich da selbst auch gleich mit ein. Ist das so auch eine Seelenverwandtschaft, die Sie mit diesem Onkel haben?
Das weiß ich nicht. Unsere Lebenswege sind vergleichbar nichtsnutzig. Mein Onkel musste bis zum Tod seines Vaters, also er machte kleinere Hilfstätigkeit in der Steinwerkefirma. Erst anschließend, da war er schon Ende 30, musste er anfangen, jeden Tag zum Frankfurter Hauptbahnhof zu fahren, um dort Pakete zu schleppen. Und vorher brachte er sozusagen nichts in die Kasse und verlebte ein wenig den Tag so vor sich hin, wie ich das als Schriftsteller in gewisser Weise ja auch tue. Und Autor bin ich seit 10 Jahren, aber die ganze Zeit vorher war natürlich eine Phase, wo mich die gesamte Familie auch schief angeguckt hat. Weil weder habe ich einen Beruf angestrebt, noch habe ich ein Staatsexamen gemacht, noch bin ich irgendwie die Lehrerausbildung gegangen. Also es war überhaupt nichts da, was in Richtung einer bürgerlichen Karriere hätte gehen können bei mir. Und dann ist das natürlich ganz klar eine Nichtsnutzexistenz, die man führt, unter bürgerlichen Augen betrachtet.
Wird das jetzt besser, wenn Sie über die Familie schreiben? So was, wie Sie schreiben?
Was?
Das Verhältnis zur Familie oder deren Blick auf Sie?
Das kann ich so nicht sagen. Also der nächste Teil wird beginnen mit mir als kleinem Kind. Als einem kleinen, sehr verstörten Kind in einem riesengroßen Haus, in dem das Kind meistens allein ist. Und ich versuche dann, in dem nächsten Teil werde ich versuchen, so meine ersten Wahrnehmungsschritte zu rekonstruieren. Wann für mich Menschen überhaupt zum ersten Mal als Menschen erlebbar wurden und warum Menschen in mir von Anfang an auch die eigene Familie so eine Grundpanik ausgelöst hat. Und warum das der Beginn eines Lebensproblems ist, an dem ich mich bis heute abarbeite, das aber auch für mich ein positives Lebensproblem ist, weil ich nenne den Zyklus, an dem ich arbeite, nenne ich immer meine Krankheits- und meine Glaubensgeschichte. Mhm. Isolation und Autismus, was mir früher vorgeworfen wurde, mag ein Zug meines Wesens sein, aber es steckt auch jede Menge Wahrheit dahinter im Umgang mit der Welt, beziehungsweise mein Blick darauf, was Menschen sind, wie sie agieren, dass dahinter eine teils sehr große, auch psychisch erdrückende Brutalität stehen kann. Das ist ein ganz wichtiges Motiv bei mir, das ich immer mehr erforsche und das letzten Endes auch was mit dem lieben Gott zu tun hat und wie er uns als Schöpfung freigesetzt hat und was wir daraus machen.
Was wir aus dem Paradies gemacht haben, wer noch im Paradies bleiben kann vielleicht, wer da Glück hat. Und da kommen wir nochmal auf den Onkel zu sprechen. Das ist ein Mann mit Vorliebe für Nazi-Braun, für Louis Trenker, für die Wehrmacht, für die Jagd, der einen unheimlichen Groll mit sich herumschleppte, den er sozusagen anfallsweise aus sich herausschleuderte. Dieser Gestank, den er ausströmte, habe ich schon angesprochen. Und für Sie, Andreas Meyer, ist das ein Mensch, der vielleicht noch als der Einzige, den Sie kennen, mit einem Fuß im Paradies gestanden hat. Wie kommt das?
Sie haben eben das Präteritum verwendet. Es ist schon so, dass es ein Roman ist.
Okay, Entschuldigung, ja.
Es ist
eine Figur, die das und das tut und nicht in der Wirklichkeit getan hat.
Der Onkel wird zu einer Zeit in dem Text konstruiert, die ich selbst meistenteils gar nicht miterleben konnte.
Sie müssen ihm auch viel erfinden.
Naja, was Sie ja damals sagen. War ich 2 Jahre. Das Buch handelt im Grunde genommen im Jahr 69 und hat so einen Ich-stelle-mir-vor-Charakter. Es ist eine Art von Rekonstruktion und keine Beschreibung. So, dass mir natürlich auch möglich war, in dem Onkel J. Motive zu versammeln, die bei mir auch aus ganz anderen Themen und Gedankenkreisen kommen. Ich nenne Onkel J. immer eine antizivilisatorische Gestalt, weil er bei dem, was wir so täglich als Zivilisationsmenschen handeln, umkrempeln, aufbauen, zerstören, vernichten, überhaupt nie hätte mittun können. Er kann zwar all das bewundern, Autos bewundern, er kann zwar auch vor einem Wehrmachtspanzer mit großer Bewunderung stehen, vielleicht auch mit einer argen Sehnsucht danach, ihn mal selbst fahren zu dürfen, aber er hätte ihn niemals fahren können, mit ihm wäre kein Krieg zu machen gewesen, er hätte niemals einen Panzer konstruieren können, nichts, er steht der Welt gegenüber in rein passiver Bewunderung. Und das macht ihn so eigenartig, schuldlos, auch in seinen politischen Bezügen. Er wäre noch nicht mal als Mitläufer tauglich gewesen.
Schuldlos auch, selbst da, wo sie ihn oder wo der Erzähler ihn in seiner Fantasie ins Bordell schickt. Der Onkel, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, der hat dann bei der Deutschen Post gearbeitet in Frankfurt. Arbeitet bei der Deutschen Post in Frankfurt und sie schicken ihn auch durch das Rotlichtviertel mit sämtlichen Versuchungen, die da auf ihn zukommen.
Ja, Deutschland ist ja ein geheimes Land und war auch Ende der 60er im Bahnhofsviertel mit Sicherheit ein geheimes Land, wenn auch im Bahnhofsviertel selbst vielleicht nicht ganz so geheim. Aber wir als Wetterauer mussten ja erstmal hinfahren und es wusste ja niemand, wo wir sind, wenn wir im Frankfurter Bahnhofsviertel sind. Und weil wir ein geheimes Land sind und auch damals waren, muss man diese Unentschlossenheit auch im Text durchhalten. Wir wissen ja gar nicht, wer von uns so ins Bordell geht und andere Dinge treibt. Das sagt sich ja keiner gegenseitig ins Gesicht. Und deshalb mache ich zwei parallele Schienen auf in dieser Szene für meinen Onkel. Einerseits stelle ich mir vor, wie er da ins Bahnhofsviertel geht und gleich sozusagen in die Mühlen reingerät, weil er gar nicht anders kann, weil er auch dieses Sublimierungspotenzial, das wir vielleicht haben, niemals an sich hatte, mal selbst das Präteritum zu verwenden. Andererseits war er natürlich unglaublich moralisch gebunden an seine eigene Mutter, vor der er immer anständig sein wollte. Und dieser Schnitt geht so scharf durch die Person durch, dass es sozusagen, dass in dem Roman zwei Versionen einen desselben Tages angeboten werden. Einmal geht er sofort hemmungslos auf die Kaiserstraße, beim zweiten Mal läuft er zwar über die Kaiserstraße, es passiert aber nichts und er fährt dann doch schließlich nach Hause und alles ist gut und alles ist in Ordnung und die Welt ist so, wie sie sein soll.
Sie haben vorhin von Glaubensfragen gesprochen, Andreas Mayer. Mir ist bei diesem Mann, diesem Onkel J., der mit einem Fuß noch im Paradies steht, auch dieses Jesuswort eingefallen von dem, was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern tut. Also fast so, als ob der Autor Andreas Mayer sich mit dieser Figur, diesem Diktum beugte.
Ja, andere haben ja die Möglichkeit zu erreichen, was sie erreichen wollen, warum auch immer sie es erreichen wollen, kann ich nicht unbedingt sagen. Und diese Möglichkeit war ihm nie gegeben und ist auch dieser literarischen Figur nicht gegeben. Deshalb muss ich als der Autor herkommen und versuchen, irgendein Gefühl im Leser zu erzeugen, das sich genau abdeckt mit dem, was Sie eben zitiert haben.
Jetzt hört sich das alles so fast ein bisschen fromm an. Dabei geht verloren, dass dieses ja auch ein unglaublich komisches Buch ist, ein groteskes Buch, bei dem ich sehr häufig gelacht habe. Und die Komik kommt, glaube ich, auch aus so einem gewissen Ingrimm, mit dem Sie schreiben und mit dem Sie den Irrwitz unserer Gegenwart aufspießen. Und dieser Irrwitz, der hat einen Namen, würde ich mal sagen, und der heißt Ortsumgehungsstraße. Stimmt das?
Ja. Also ich schreibe an diesem Zyklus, den nenne ich Ortsumgehung, geteilt in 11 Teile. Das stimmt, das ist alles die Wahrheit, ein recht großes Projekt. Aber ich erzähle kurz, wie es dazu kam. Seit ein paar Jahren schreibe ich für eine Zeitschrift, die in Österreich erscheint, Kolumnen. Die Kolumnen kamen im Frühjahr dieses Jahres gesammelt bei Surkamp raus, unter eben dem Titel Onkel J. Heimatkunde. Und diese Kolumnen waren literarisch für mich was völlig anderes als die Romane, die ich bislang geschrieben habe. Diese Romane waren in sich geschlossene, fiktionale Gebilde und die Kolumnen waren was anderes. Die haben sich plötzlich mit mir, meiner Heimat, meiner Familie, meiner Herkunft beschäftigt und gefielen mir immer besser und wurden eigentlich mit der Zeit zum wahren Zentrum meines Schreibens, sodass ich mir gesagt habe, irgendwann beginnst du eine dieser Kolumnen und hörst nie mehr auf, sie zu schreiben. Und das ist dann gleichsam der Zyklus, an dem ich gerade arbeite. So hat es funktioniert. Ich habe mir das irgendwann vorgenommen. Es war natürlich ein wahnwitziger Vorschlag, den ich mir da selbst gemacht habe. Aber ich habe es irgendwann angefangen. Jetzt bin ich mittendrin. Und zentrales Motiv der ganzen Sache ist die Ortsumgehungsstraße, die um meine Heimatstadt Friedberg in der Wetterau gebaut wurde in den letzten Jahren. Und die ganze
Und die Sie hassen, das kann man so sagen, oder?
Literarisch müssen die Dinge funktionieren.
Ja, und ich sage auch gleich, wo, ja, okay.
Man muss seine Motive auch kennen.
Ja.
Also meine persönliche Meinung zu der Ortsumgehungsstraße kann man sich gern rauslesen. Aber es ist natürlich auch so, dass eine gewisse Lust darin zum Ausdruck kommt bei mir, dieses Wort umzudrehen. Und mit einer Sache, die Ortsumgehung heißt, eben den Menschen, die sowas tun, dann einen gewissen Spiegel vorzuhalten.
Und da kommen wir jetzt drauf, wo das literarisch dann eben passt. Wie gesagt, ich habe über weite Strecken immer nur diesen Ingrimm eigentlich über die Ortsumgehung aus diesem Buch herausgelesen, bis ich dann auf eine Stelle stieß, wo die Ortsumgehung sozusagen den Goldglanz des Visionären annimmt. Da haben wir da friert sozusagen die Hauptstraße von Friedberg in einem Augenblick des ersten Staus ein, wo die Menschen vor ihre Läden treten und zum ersten Mal wahrnehmen, huch, es gibt so etwas wie Verkehr. Und sich in diesem Augenblick die Vision der Ortsumgehungsstraße herstellt. Das war eigentlich was ganz Wunderbares und trotzdem finden wir es heute in der Realität, sagen wir mal, dann schrecklich.
Also ich werde ja oft gefragt, was ich mit der Ortsumgehung mache und ich denke auch selbst oft drüber nach, mir fällt noch keine klare Antwort ein. Wenn ich mir diese ganzen 11 Teile angucke und die Art und Weise, wie es aufsteigen wird vom Zimmer über das Haus und die Straße, den Ort, über die Landschaft bis hin zu den Städten, zum Teufel, das ist Teil 10, und zum lieben Gott, das ist Teil 11, dann denke ich manchmal, vielleicht hat es am ehesten was mit mystischer Literatur zu tun. Im Sinne von einem stetigen Aufsteigen einer Art von Erkenntnis über uns, über unser Dasein, nicht nur über unser zivilisatorisches Dasein, sondern überhaupt über unser Dasein als Menschen in der Schöpfung, im Sein. Also eine stufenweise immer weiter und auch seltsamer werdende Selbsterkenntnis über uns, die sicherlich am Ende nicht mehr mit Begriffen vermittelbar wird sein können, ganz am Ende, wenn ich es geschafft habe, literarisch dann irgendwann zum lieben Gott zu kommen.
Also dieses mystische Moment ist jedenfalls in dieser Ortsumgehungsvision schon sehr deutlich erkennbar, würde ich mal sagen. Es gibt ja auch so, sagen wir mal, Züge von Nostalgie in diesem Buch. Also die Zeit, die Sie da beschreiben, diese 60er Jahre, das ist die Zeit des Großen noch nicht, aus der viel verloren gegangen ist. Also, oder sagen wir mal, vieles, was das Kind Andreas Meyer oder der Ich-Erzähler geschätzt hat, verschwunden ist, ausgetauscht wurde zugunsten von Dingen, von denen man nicht weiß, ob man die ähnlich schätzt. Auf jeden Fall haben sie nicht dieselbe Verbindung. Aber interessant ist ja, dass dahinter eben dann, hinter dieser Noch-Nicht-Zeit, eine andere Zeit sichtbar wird, nämlich die bis 45, vor der diese so eine Art von Nostalgie auch gleichzeitig was Verlorenes bekommt.
Ich benutze die Vergangenheit immer für etwas. Ich halte mich nicht für einen nostalgischen Autor. Aber es ist so, dass die Zeit, in der man aufgewachsen ist, ist am Anfang eine Ewigkeit. Und man kann im Nachhinein diese Zeit eine Art von Nullpunkt nennen, von der aus man genau betrachten kann, was die Menschen seit da getan und verändert haben. Wenn sie auf die Welt kommen, ist das, was um sie herum ist, erstmal vollkommen normal und wie eine Natur. Mit der Zeit merken sie, aha, das und das und das und das beruht auf Veränderungen und das machen die Menschen. Also kann man, indem man eine Art von Nostalgie im Leser erzeugt, ihn auf produktive Weise möglicherweise mit eben dieser Erkenntnis vergiften, dass er einerseits für sich zugibt, ach, früher war das ja ganz nett, andererseits sich aber auch zugeben muss, und seitdem haben wir das getan. Nicht, dass früher irgendeine Zeit mal besser gewesen sei, was ich hasse, wie die Pest ist, die Laudatio Temporis Acti, die eine einzige Selbstbelügung ist, die wir als Menschengesellschaft, wir waren immer in einer Entwicklung, jeder Augenblick ist immer transitorisch gewesen, wir konnten die Zeit nie anhalten, deshalb sind die heutigen Zeiten nicht irgendwie schlimmer als frühere Zeiten. Insofern geht es nicht um Nostalgie, es geht immer um die Frage, was sind wir und was tun wir eigentlich?
Lassen Sie uns zum Schluss, Andreas Meyer, noch auf Ihre beiden Preise bekommen, die Sie in diesem Jahr zugesprochen bekommen haben. Die Namensgeber für beide Preise kennzeichnen eigentlich eine unglaubliche Distanz. Auf der einen Seite Hugo Ball, der Dada-Ball. Auf der anderen Seite Wilhelm Raabe, den man assoziiert mit kleinbürgerlicher Behäbigkeit und Selbstzufriedenheit. Übrigens auch nicht ganz zurecht. Da wird an diesem Bild auch einiges zurechtgerückt immer wieder. Wie verorten Sie sich zwischen diesen beiden Paten?
Hugo Ball ist mir nicht besonders nah, aber ich werde diesen Preis gern zum Anlass nehmen, dass er mir näher kommt. Hugo Ball ist nicht nur ein Dada-Dichter, sondern das hat er eigentlich nur eine kurze Zeit seines Lebens gemacht. Spannend wird es bei ihm, der ist ja nicht besonders alt geworden, weiter hinten, als er beginnt, sich mit mystischer Literatur aus längst vergangenen Jahrhunderten zu beschäftigen. Und da gibt es schon eine Lebensbrücke zu mir. Ich bin verheiratet mit einer katholischen Dogmatikerin, deren Hauptarbeitsgebiet Meister Eckhart ist. Und da bin ich diesen Sachen schon sehr nah. Hat auch deutlich Einfluss auf mich genommen.
Und das Hugo Ball ist selbst zu seinen Dada-Zeiten als Schamane aufgetreten.
Das würde ich jetzt nicht machen, aber... Und Wilhelm Raabe ist was ganz anderes. Wilhelm Raabe ist für mich einer meiner ganz großen Dichter. Ein Mensch, bei dem ich viel gelernt habe. Ein Mensch, der in der Öffentlichkeit, wie ich finde, völlig falsch dasteht. Das ist alles andere als biedermeierlich. Das ist zutiefst trostlos, besonders in seinem Alterswerk. Und zugleich zutiefst tröstend in dieser Erkenntnis der völligen Trostlosigkeit, die wir uns um uns herum anrichten. Raabe ist für mich auch deshalb wichtig, weil ich die Haltung dieses Schriftstellers sich, seinem Schreiben und dem Leser gegenüber immer abgrundtief bewundert habe. Ich kenne kaum einen aufrichtigeren Autor als Wilhelm Raabe. Und wie gesagt, auch literarisch formal, wie er mit Form spielt, das ist sehr kühn konzipiert bei ihm, das hat mich immer sehr beeindruckt und davon habe ich auch für die 4 Romane, die ich bislang geschrieben hatte, sehr viel immer gelernt und auch übernommen gehabt.
Also, Andreas Meyer, wir werden diese Anregung aufgreifen und ein bisschen mehr wieder in Raabe mal reingucken. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch live auf der Frankfurter Buchmesse im gläsernen Studio der ARD. Wir sprachen über Das Zimmer von Andreas Meyer, erschienen im Surkamp Verlag, und den Vorgänger Heimatkunde, Onkel J, und die noch voll ausstehenden 10 Bände. Oder sind es 11 sind es insgesamt?
10.
10
ja,
stehen
10.
noch aus.
10 stehen noch aus. Das nächste wird dann heißen Das Haus, die Straße, der Ort. Das sind dann die nächsten 3, die kommen dann zusammen raus.
Vielen Dank, Andreas Meyer.
Danke Ihnen.
Tschüss, sagt Ruth Fühner.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.